Hallo und willkommen zu Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit Matze.
Servus.
Und mir. Und Banks ist geschmolzen. Nein, da Internetprobleme oder was war das?
Ne? Ja, die Kabeln sind geschmolzen.
Ja, oder das, genau. Es ist aber auch wirklich ein bisschen zu warm.
Es ist wellenartig, ne? Ich meine, bei uns kommt der Podcast in Wellen, jede Woche eine große, aber in Wirklichkeit sind die Nachrichten auch so eher im Maschinengewehrfeuer unterwegs. Ja, ich sag dir, es hört nicht auf.
Naja, in Japan ist es schlimmer.
Es ist auf der ganzen Welt gerade schlimm genug. Ich hoffe, dass es in Japan nicht so schlimm ist.
Doch, tatsächlich wurde gerade heute wieder für 22 Präfekturen Hitzewarnung ausgegeben. Darunter auch einige von den Präfekturen, wo es halt geregnet hat, wie Weltmeister.
Das ist auch ganz komisch, gell? Richtig so, die Niederschläge, die machen eine ganze Menge Schaden. Und dann kommt, wenn mal die Wolken weggehen, gleich mal die Sonne wieder her und brüllt auf.
Ja. Ja, ist nicht schön, macht keinen Spaß. Aber gut, das ist halt der Klimawandel.
Ja. Das ist er. Gut, okay. Sachen, gegen die wir nichts tun können, für 500, bitte.
okay. Na gut. Nee, wir fangen tatsächlich mit der Big News diese Woche an, denn bei McDonald's in Japan gab es ein bisschen Chaos. Die haben nämlich in ihren Happy Sets Pokémon-Karten verkauft. Also mit beigepackt. Und das war eine Aktion, die man hätte vielleicht ein bisschen besser planen sollen, denn die Filialen wurden von Sammlern überrannt oder Wiederverkäufern vor allen Dingen, die halt Happy Sets ohne Ende gekauft haben, um die Karten zu bekommen. Viele davon waren auch der Meinung, ach, das Essen brauchen wir gar nicht, das lassen wir dann einfach mal da. Und dementsprechend verwandelten sich sehr viele McDonald's-Filialen in Schlachtfelder.
Ja, du, da braucht man doch keine besondere Vorbereitung, oder? Man sagt einfach doch nur, es gibt nur ein oder zwei Happy Meals pro Person maximal und fertig.
Das hätte man davor vielleicht tun sollen, hat man aber erst im Nachhinein getan. Nein, also ich meine, das hätte man sich ausmalen können. Pokémon-Karten sind wahnsinnig beliebt in Japan und die ziehen ja auch, oder man zahlt ja auch wirklich wahnsinnig viel Geld als Sammler teilweise für Karten. Dass das so ein Chaos gibt, war irgendwo klar.
Ja, du.
Gut, dass der Spruch zum Schluss passt und Cheeseburger pflastern seinen Weg, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ich habe da teilweise Bilder gesehen, auch im Social Media. Das war der Wahnsinn.
Du, ich sag dir, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass viel nicht unbedingt an den Sammlern liegt, sondern an diesen dämlichen Scalpern, weißt du? Mhm. Die meinen, sie können da die Karten ergattern, um sie dann für was weiß ich, wie viel Geld weiter zu verscherbeln.
Also,
und
was
das können sie jetzt auch, weil die Aktion ist ja vorzeitig abgebrochen worden. Deswegen,
ja,
ne?
Aber vor allen Dingen auch, man hat ja vorher mit den Flohmarkt-Apps zusammengearbeitet und auch darum gebeten, bitte solche Angebote nicht durchzulassen. Das hat ja sowas von gar nicht geklappt. Innerhalb von einer Stunde gab es dann die ersten richtig teuren Angebote für die Karten. Also das war eine komplette komplett blöde Organisation. Und McDonald's hat danach jetzt gesagt, okay, wir stoppen diese Aktion. Ich glaube, demnächst gibt es Figuren, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Und man darf jetzt nur noch 3 Sets kaufen und dann war's das.
Oh Gott, also es ist ein bisschen lustig, aber es ist auch traurig. Wir hatten das in den letzten Jahren so schlimm mit diesen ganzen Scalpern. Ne?
Ja.
Das ist eine Plage, die im heutigen digitalen Zeitalter halt gut funktioniert. Ne? Früher konntest du nicht wirklich so in großen Mengen Geld damit machen, weil es schwer war, an die Leute ranzukommen. Aber mit Online-Versand und Verkauf, ne, geht es halt viel, viel besser.
Ja, ich meine, gut, die Karten, die können auch ordentliche Summen einbringen, muss man ehrlich sagen. Die Sammler sind teilweise ein bisschen verrückt.
Ja. Ja, es ist wirklich eine psychologische Manipulation. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die dafür die empfindlich sind, ne, die fast keine Schutzmechanismen für sowas haben.
Ja, okay.
Ähnlich so wie Suchtmechanismen beim Glücksspiel und so.
Mhm.
Deswegen, dass das ausgenutzt wird, ist eine Sauerei. Da sollte man eigentlich gleich mit der Polizei hinterherkommen bei solchen Leuten.
Ja, aber das ist halt trotz allem irgendwo noch erlaubt. Ja. Ja, du darfst Karten erwerben und sie weiterverkaufen, das ist dein Recht.
Ja.
Also das kann man nicht verbieten, aber es ist halt von McDonald's absolut blöd geplant worden. Und ich meine, das war doch klar, dass es dann so ein Chaos gibt. Und ich meine, das war eben ein Chaos, das es international in wirklich jedes Medium geschafft hat. Ja. Selbst IT-Magazine haben darüber berichtet.
Man hat aus der jüngsten Vergangenheit nichts gelernt.
Nee, nicht so wirklich, aber okay. So, dann, also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, hat Japan den 18. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert, zelebriert oder wie man das auch immer nennen mag. Und da ist tatsächlich was passiert, was man nicht erwartet hat, denn in seiner Rede hat Japans Premierminister tatsächlich von Reue gesprochen. Also genau genommen sagte er in seiner Rede, wir werden niemals die Verwüstung des Krieges wiederholen. Wir werden nie wieder vom richtigen Weg abweichen. Nun sei es wichtiger denn je, die Reue über und die Lehren aus dem Krieg tief ins Herz zu schreiben. Und das ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass wieder von Reue gesprochen wird.
Ja, das ist natürlich etwas, was sofort irgendwie in die Ohren reinkommt von einigen Leuten und umgedreht wird.
Ja, vor allen Dingen gab es im Vorfeld ja schon Demonstrationen von konservativen Intellektuellen und Aktivisten vor dem japanischen Regierungsgebäude, die nämlich tatsächlich gegen noch zu der Zeit möglichen Erklärung von Ishiba demonstriert haben, in der Befürchtung, dass so eine Rede nämlich dazu führt, dass es eine politische Neuinterpretation der Geschichte gibt.
Kollege, eine politische Neuinterpretation.
Ja.
Also, sagen wir es mal so, ne, es ist eine Krankheit, die die ganze Welt umzieht in der Politik, dass man nicht gerne aus der Vergangenheit lernt. Ne? Die Fehler der Vergangenheit werden lieber unter den Tisch gekehrt, unter den Teppich. Ne?
Jupp.
Man darf sich ja keine Blöße zeigen. Und klar, es gibt immer wieder Streitereien auf der Welt politisch, was Verantwortung und was Reparationen angeht. Ne? Ich meine, das zwischen Südkorea und Japan ist nie vorbei gewesen, egal wie viele, Verträge sie schließen. Ne?
Mhm. Bestes Beispiel Deutschland-Polen.
Ja, ja.
Also das Ding ist halt, Japan verschleiert ja so ein bisschen seine Kriegsverbrechen und redet nicht gerne drüber und will auch nicht, dass drüber geredet wird, um das mal so zu sagen. Ist eigentlich totaler Kokolores, weil, sagen wir mal ehrlich, es ist halt passiert. Man muss zusehen, dass es nie wieder passiert, aber man sollte auch dazu stehen, dass es passiert ist. Ganz einfach. Ja. Es schadet nicht, zumindest mal sich damit auseinanderzusetzen.
Ja,
heißt ja nicht, dass man der jetzigen Generation die Schuld gibt.
Das ist das Wichtige, weißt du? Das wird immer so absichtlich uninterpretiert, um dagegen zu kämpfen, weißt du?
Ja.
Von den Konservativen. Die verwechseln absichtlich Schuld und Verantwortung mit Pflicht. Und die Pflicht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, die haben alle Menschen auf der ganzen Erde. Weil Geschichte und Fehler passieren überall auf der ganzen Welt schon immer. Seitdem wir es aufzeichnen, ist es für alle offensichtlich. Und ja, deswegen hat auch jeder die Pflicht, daraus zu lernen und es nicht zu wiederholen, die Fehler der Vergangenheit. Aber es geht nicht um Schuld. Logischerweise ist einer, der danach geboren ist, hat keinerlei Möglichkeit, irgendwie durch seine Taten dafür verantwortlich zu sein. Es geht nicht.
Ich habe letztens eine interessante Studie gelesen, die besagte, dass viele Menschen einfach Angst vor allen Dingen vor Veränderungen haben und deswegen am Alten festhalten. Und da gehört dann halt auch zu, dass man nicht Fehler nicht eingestehen möchte. Und, also geschichtliche Fehler und eigene natürlich auch nicht, ist klar. Das fand ich gar nicht sehr interessant, weil das trifft bei immer mehr Leuten anscheinend zu. Ich meine, dass man Angst vor der Zukunft hat, gut, das kann ich verstehen. Das ist momentan wirklich eine Zeit, die ist alles andere als angenehm, vorsichtig ausgedrückt. Aber ja, dass man deswegen so, was man eigentlich weiß nicht. Also, beim besten Willen, das ist.
Einen hohen Blick bitte. Ja, kannst du machen. Die Sache ist, ja, ich stimme dir zu. Es ist ein Riesenproblem, dass die Leute Angst vor Veränderungen haben. Das wäre weniger ein Problem, wenn das nicht von Anfang an dauernd unter den verdammten Teppich gekehrt wurde. Aber das macht verdammt fast jedes Land. Ne? Es macht Amerika. Ne, die, was weiß ich, wie lange die das schon in ihren Schulbüchern alles immer so reinwaschen, ne, ihre Geschichte mit den Ureinwohnern. Oder auch in Kanada oder auch in Australien oder was weiß ich, wie viele Gräueltaten bei uns in Europa, Nahosten etc. es war schon immer überall ein Problem. Tatsächlich ist Deutschland fällt so ein bisschen aus der Reihe mit der Art und Weise, wie unsere Geschichte
aber
ausarbeiten.
Nicht ganz tatsächlich. Es gibt auch bei uns Kapitel, die werden halt eher unter den Teppich gekehrt.
Ja.
Da gibt es eine sehr interessante Folge von der Anstalt übrigens zu. Kann ich jedem mal empfehlen. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge das war, aber es war irgendwie 2023, glaube ich. Also auch bei uns gibt es das. Wir gehen ein bisschen offener natürlich mit unserer, vor allem Kriegsvergangenheit um. Klar, das kannst du nicht unter den Teppich kehren. Also ganz ehrlich, wie willst du das machen? Aber jeden Aspekt davon beleuchten wir auch nicht.
Aber ich finde das sehr interessant, dass jetzt Ichiba so eine Rede führt, weil er positioniert sich ja damit relativ eindeutig. Besonders in der Politik der letzten Zeit, wenn die Sanseto rumbrüllt von wegen, ja, wir brauchen wieder Atomwaffen, Japan muss sich wieder bewaffnen, etc. Fimiao,
wo er
und dass jetzt Ichiba eindeutig eher einen pazifistischen Weg einschlägt. Ne?
Ja, komisch tatsächlich, weil er steht ja oder sitzt ja auf einem sehr wackelnden Stuhl und eigentlich ist man davon ausgegangen, dass er lieber den Konservativen so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Grinsebacke zeigt, so ganz doof gesagt.
Ja.
Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Das ist erstaunlich, weil das ist komplett konträr zu dem, was wir aktuell bei uns erleben, wo ja mehr so gesagt wird, okay, wir fahren einfach mal die gleiche Schiene und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wie man immer noch feststellt, man wählt halt doch dann eher das Original anscheinend. Und dass er das nicht macht, finde ich wirklich sehr erstaunlich.
Ich frage mich, ob er sich dabei was gedacht hat oder ob er sich denkt, ach, das ist sowieso egal, ich kann eh nichts rumreißen. Also so sage ich das, was mein Gewissen mir sagt.
Na, ich glaube, er will vor allen Dingen Optimismus streuen.
Okay.
Also weniger so, es ist halt alles schlecht und damals war das alles besser und so weiter. Das ist halt so ein Weg, den gerade sehr viele gehen, so die aktuelle Zeit halt schlecht machen. Was eigentlich mehr, ja, die Depressionen, sag ich jetzt mal, verstärkt oder zumindest das Unwohlbefinden bei den Menschen. Weil ich meine, hört man mal unseren Politikern, und zwar egal jetzt welche Reihe zu, immer nur Deutschland geht's hier schlecht, Deutschland geht's da schlecht, bla 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 bla. Es ist ja so ein Tenor, den kriegst du ja momentan aus allen Seiten mit.
Ja.
Und ich glaube, er versucht so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, auch um, ja klar, wirtschaftlich wahrscheinlich ein bisschen die zum Beispiel Konsumlaune anzustupsen. Weil wenn man ständig über Probleme nachdenkt, geht man nicht einkaufen. Ganz blöd gesagt, aber es ist nun mal so.
Ja.
Und auch so ein bisschen, ja Leute, es gibt Probleme, aber wir müssen einfach auch mal positiv denken.
Ja, und das ganze Doomscrolling, das spielt auch den rechten Populisten in die Arme. Also finde ich eigentlich gut, dass er sich so positioniert, der Mann.
Ja. Definitiv.
Wir haben nicht allzu viel Positives über ihn in seiner Amtszeit bisher sagen können, ne? Das ist schon mal schön.
Schwierig, sag ich mal so rum, ne? Schwierig. Ja. So, dann die Zahl der Ausländer, die in Japan leben, steigt und steigt und steigt. Und zwar laut aktuellen Zahlen sind es gerade ganz genau 3,68 Millionen Menschen. Aber da gibt es eine interessante Bewegung, denn tatsächlich wächst in ländlichen Regionen mittlerweile die Zahl der ausländischen Einwohner und nicht mehr so stark in Tokio, Osaka oder Kyoto oder so. Das ist halt wirklich interessant, denn bisher hat sich die Zuwanderung eigentlich eher natürlich auf die Großstadtregionen oder die Metropolregionen beschränkt. Und das ist halt eben ja jetzt nicht mehr der Fall.
Das wirkt aber ein kleines bisschen organisch fast so. Ich weiß, dass wir vor ewig, ich weiß nicht, wie lange es her war, aber wir haben doch von Plänen der Regierung geredet, dass er auch mehr Einwanderer Richtung ländliche Regionen leiten wollen. Aber ich glaube nicht, dass die, also ich wüsste nicht, dass das irgendwie jetzt schon große feste Maßnahmen wären, die dazu beitragen hätten.
Nein, es gibt tatsächlich momentan noch keine wirklichen Maßnahmen. Das ist ja leider bei allen so, man redet drüber, aber dann kommt wieder nichts. Und das hier ist tatsächlich, ja, die Leute entscheiden sich halt einfach dafür. Ich meine, man muss auch bedenken, dass die Metropolregionen schweineteuer sind. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also so eine Wohnung in Tokio kostet momentan ganz ordentlich.
Und es wird nicht billiger.
Nee, leider eher im Gegenteil. Tokio ist gerade richtig teuer. Ich meine, gut war es jetzt vorher auch, aber es tut mittlerweile weh. Interessant ist allerdings auch eine Umfrage, die diese Woche erschienen ist. Und da hat man dann ganz viele Ökonomen gefragt, was denn also ob man die Ausländer einen positiven Effekt bringen oder nicht. Und da tatsächlich sehr erstaunlich, dass fast alle gesagt haben, ja, das hat einen positiven Effekt für Japan. Aber wir bräuchten bitte ein bisschen bessere Integration. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn da hapert es halt total. Und insbesondere der ökonomische Effekt dieser Ausländer ist halt eben positiv für Japan. Es gab übrigens tatsächlich, Fun Fact, nur einen einzigen, der sich dagegen ausgesprochen hat.
Einer ist nicht allzu viel von 50, ne?
Nö, nicht wirklich.
Das ist okay, gut. Ich kann mir vorstellen, dass es noch einen merklich positiveren Effekt hätte, wenn die meisten Leute nicht nach 5 Jahren wieder in ihre Heimat zurück müssten, ne?
Ja, definitiv. Und vor allem wird auch vor politischer, Propaganda gewarnt. Hm. Also es gibt ja zum Beispiel diese Warnung vor angeblichen Sozialmissbrauch. Die macht ja immer noch die Runde. Also Sun Saito natürlich mal wieder ganz vorne dabei. Und da sagten die Ökonomen halt klipp und klar, Leute, das geht gar nicht. Weil wenn wir unser Land hier schmackhaft machen wollen für Ausländer, und das müssen wir tun, weil wir haben Fachkräftemangel, die Bevölkerung schrumpft, das heißt, wir haben ein ziemliches Defizit in den Einnahmen und Ausgaben des Staates. Es fehlt überall im Prinzip und es fällt auch mittlerweile sehr stark auf. Also es gibt, glaube ich, kaum noch einen, es sei denn, man lebt in Tokio, der nicht irgendwie Probleme mal mit irgendwas hatte, weil eben eine Arbeitskraft gefehlt hat. Man braucht die Leute und da ist natürlich gerade dieser Rechtspopulismus eine ganz blöde Idee.
Ja, der funkt nicht. Ich mache mir sowieso manchmal Gedanken, die meisten Menschen tun etwas, weil es irgendwas bringt, irgendjemanden. Nicht unbedingt sich selbst, aber weil es halt irgendjemanden einen Vorteil bringt. Ne?
Ja.
Und die Rechtspopulisten normalerweise, die besonders die harten rechten politischen Gruppen, die sind normalerweise in der Tasche von den großen Geldgebern, ne? Von den großen Ökonomen, von den großen Firmen, beziehungsweise die machen Politik für die. Es bringt dann den Leuten, die viel Geld haben, was, wenn die rechte Politik durchgesetzt wird.
Jupp.
Aber wenn die ganze Wirtschaft vor die Hunde geht, gehen ja auch die Reichen vor die Hunde. Na?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke darüber auch nach, aber ich komme da irgendwie auch nicht ganz zum Schluss, was der Sinn dahinter sein könnte. Neue Weltordnung oder so, anders kann ich mir das mittlerweile nicht mehr erklären. Also in den USA merkt man halt, die Tech-Konzerne wollen einfach komplett freie Hand haben. Die wollen einfach machen, was sie wollen und möchten dabei gerne in Ruhe gelassen werden. Also Geld scheffeln. Hm. Punkt. Was so das Gesamtziel ist, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt selber noch keine Ahnung. Hm. Aber ja, irgendwas erfolgen sie. Also ich sag mal so, Lösungen bieten ja diese rechtspopulistischen Parteien in der Regel nicht an. Dass das extrem schief gehen kann, hat man in England gesehen, sieht man jetzt gerade in der USA, wo ja selbst Trump-Supporter mittlerweile um die Wette heulen, weil ja, ist halt nicht so toll. Oder sie werden abgeschoben, das ist auch ganz lustig. So kriegen die eigene Medizin zu spüren. Dass das längerfristig nicht gut gehen kann, ist logisch. Und dass sie keine Lösung anbieten, das merkt man auch. Ich meine, Trump glaubt halt auch, dass die Zölle von Ländern gezahlt werden. Der vergisst dann halt einfach nur, nee, die werden einfach auf die Verkaufspreise draufgeschlagen. Tada! Und so solche Spiränzchen. Oder man feuert, weil die Arbeitslosenzahlen nicht gut aussehen, mal eben die Chefstatistikerin und sowas macht die Sachen aber nicht besser. Also es sind keine Lösungen, sondern es ist einfach nur populistisches Gequatsche. Man hofft, dass die Leute drauf reinfallen. Man hat halt seine Macht, man hat sein Geld. Ich meine, kann man jetzt mittlerweile auch raus, oder irgendwie Leute haben mal nachgerechnet, der hat sich schon ganz gut bereichert in den ersten 100 Tagen. Und ja, das kann man überall beobachten. Also eigentlich behaupte ich jetzt mal, geht es den Rechtspopulisten nur darum, Macht und Geld zu bekommen. Aber die Leute, ja, die sie wählen, die interessieren sie nicht.
Ja, aber die haben da auch nicht allzu viel davon oder nicht besonders lange. Die Schäden, die durch die Trump-Politik und durch den Brexit und so entstehen, die werden noch jahrelang alles zurückhalten. Ne?
Ja, natürlich. Ach,
keine Ahnung.
Aber dann will man, dann hat man ja keine Schuld, man hat ja was anderes gewählt. Das kennt man ja.
Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass die Einwanderung in Japan in Zukunft auch noch besser gestellt wird, weil Japan hat einfach immer noch vergleichsweise wenig ausländische Arbeiter, ne?
Ja, tatsächlich,
und
ja.
Wenn die das hochziehen würden, ähnlich wie das Deutschland in den 70ern gemacht hat mit den Gastarbeitern, die könnten damit ihre Wirtschaft wieder zusammenbasteln, ne?
Naja, also die Wirtschaft ist halt tatsächlich moderat gewachsen im letzten Quartal. Blöderweise ist der inländische Konsum halt leider nicht gewachsen, sondern der ist geschrumpft. Aber das Problem ist halt einfach, man muss natürlich auch die Bevölkerung abholen. Und da sind Politiker jetzt nicht unbedingt gerade die Besten da drin. Da sieht man halt eben, dass da eben auch die San Saito immer beliebter wird. Also die haben genau das gleiche Problem wie hier. Es kommt zu Änderungen, man will diese Änderungen nicht. Man wählt Rechtspopulismus. Dass man sich längerfristig damit schadet, naja gut, das ist eine andere Geschichte. Aber das will man, glaube ich, nicht wahrhaben oder so. Ich weiß auch nicht. Aber trotz allem kommt sie mit den Forderungen halt tatsächlich gut an. Und darunter gibt es auch eine Forderung. Die finde ich sehr interessant und die hat jetzt für richtig Kritik gesorgt, denn im Verfassungsentwurf der San Saito steht tatsächlich der Passus drin, dass man eine Rückbesinnung auf den kaiserlichen Erziehungserlass von 1890 fordert. Autsch.
Leute, also.
Es muss wieder Zucht und Ordnung herrschen.
Das ist wirklich Unsinn, ey.
Ja, es ist auch komplett, aber das ist halt, also wer diesen Erlass nicht kennt, solltet ihr euch mal durchlesen, der ist richtig übel. Es wurde auch ganz, ganz lange in der Nachkriegszeit überhaupt nicht drüber geredet. Er galt wirklich als absolutes Tabu, weil das ist halt wirklich so Indoktrinierung pur gewesen. Und das möchte man jetzt halt zurückhaben, denn die Jugend, die lebt zu frei oder ich habe keine Ahnung warum. Aber es fehlt halt Zucht und Ordnung.
Ja, das hört sich einfach nur nach Aufmerksamkeitsgeilheit an, ne? Also Hauptsache irgendwas Verrücktes von sich geben, damit die Leute einem wie Trump das macht halt.
Nach dem Motto zurück zum Kaiserreich. Ja. Ist ja jetzt auch nicht gerade unbedingt eine neue Forderung. So, jetzt mal ganz weit weg von der Politik, kommen wir mal zum Tourismus. Als allererstes, Tokio warnt vor einer gefälschten Tourismus-Webseite, und zwar ihre Go Tokyo wird wohl momentan um die Wette kopiert. Und deswegen, liebe Leute, wenn ihr die ansurft, passt höllisch auf, dass ihr auch die richtige erwischt. Denn die anderen sind mit sehr großer Vorsicht zu genießen.
Ja, also die einzig gültige URL heißt gotokyo.org, ne?
Ja, mit www davor übrigens, ansonsten funktioniert es nicht. Jedenfalls funktioniert es bei mir, hat sie diese Woche bei mir so nicht funktioniert. Richtig, wer die Seite nicht kennt, solltet ihr euch mal angucken, ist sehr interessant, hat unglaublich viele Tipps für Tokio und Umgebung, ist wirklich eine sehr interessante Seite. Jo. Aber benutzt die richtige.
Ja, es gibt eine Menge Phishing-Fälle und sowieso Cyberkriminalität in Japan. Hatten wir erst letztens was für einen großen Prozentsatz von den von den Verbrechen auf der ganzen Welt auf Japan abfallen?
Ja, Japan war im Mai Ziel von 80% aller Phishing-E-Mails. Das ist wow.
Ja.
Ist schon nicht schlecht, aber Japan ist auch, was Cybersecurity angeht, naja, noch nicht ganz so weit, nicht? Da arbeitet man ja noch dran. So, man sucht wahrscheinlich gerade den Key für den großen Virenscanner oder so.
Aber ja, du musst dich schon etwas in Acht nehmen, nicht nur im Internet. Es gibt auch andere Sachen, auf denen du reinfallen kannst, wenn du nach Japan fährst. Okay, es gibt überall in jedem Land irgendwelche Maschen, wo die Leute mit rankommen. Aber Japan hat seine eigenen, wie die Taxis, die ein bisschen komisch sind. Ne?
Naja, komisch nicht. Es sind einfach nur illegale Taxis. Also, ich meine, es ist klar, dass sowas aufkommt durch den Tourismusboom. Ne? Und vor allen Dingen auch durch den Fahrermangel, weil auch da bei Taxis gibt es einen Fachkräftemangel. Man hat ja jetzt schon dieses System, dass Privatleute fahren dürfen, mit reingenommen. Sie müssen sich nur bei einem Taxizentrale registrieren. Das ist aber noch nicht ganz so ausgebaut, wie man es gerne hätte. Jedenfalls nicht so weit, dass man halt eben die Touristenmassen tatsächlich komplett bedienen könnte. Und dementsprechend gibt es diese sogenannten Touristentaxis, die aber komplett illegal sind. Unschwer zu erkennen am weißen Nummernschild. Das Grüne, ne? War das das Grüne oder das Weiße?
Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war das Grüne.
Nein, weiße Nummernschilder tatsächlich. Gott, ist das ein Hin und Her. Stimmt, die Grünen waren für Taxis. So. Problem 1, die privaten Autos, die tatsächlich registriert sind, haben auch weiße Nummernschilder, macht also sehr viel, sehr schwer, sie zu unterscheiden, aber sie sind günstiger. Allerdings auch gefährlicher und natürlich extrem unerwünscht. Und deswegen hat sich jetzt die Polizei mit dem Verkehrsministerium zusammengetan und jetzt will man mal da ein bisschen aufräumen, weil in der letzten Zeit hat das ganz schön Überhang genommen.
Ja, aber es wird schwer, da aufzuräumen, solange halt der Mangel an Fahrern besteht. Ne?
Ja.
Wenn da eine Lücke ist, dann wird die gefüllt irgendwie. Das ist problematisch. Ich meine, ja, das könnte gefährlich sein mit diesen illegalen Taxis, aber ich frage mich, wie viele Leute davon gar nichts gemerkt haben und einfach mit denen gefahren sind und dann, okay, ich war mit dem Taxi in Japan unterwegs und fertig.
Und sehr viele tatsächlich.
Wahrscheinlich einige, ne?
Was mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht wundert. Problem ist halt auch, dass sehr viele sich bei ausländischen Apps registrieren oder Anbietern registrieren, also so Buchungsplattformen. Hm. Und die machen ja da gar keine Ausnahmen, die kontrollieren das ja mittlerweile nicht mal.
Meine Güte, meine Güte.
Ja, sowas gibt's halt auch. Sehr interessant dazu passend übrigens, dass eine kleine japanische Stadt jetzt, also in der Präfektur Osaka jetzt gesagt hat, dass sie aus dem Toku-Paku-System aussteigen wird. Und zwar, also dieses System erstmal, das ist eine nationale Sonderregelung, die das Anbieten von Privatwohnungen, etwa in normalen Wohnungen oder Einfamilienhäusern, unter erleichterten Bedingungen ermöglicht. So, wird von sehr vielen genutzt, gerade in der Umgebung von Osaka. Und die Stadt hat jetzt gesagt, wir steigen aus, weil unsere Einwohner beschweren sich hier um die Wette, denn die Touristen verursachen einfach nur Probleme. Und das ist interessant, dass tatsächlich eine Stadt mal sagt, wir haben so viel Probleme mit Touristen, wir lassen das mal sein.
Oh, ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt eine ganze Menge Leute, die auf das ein bisschen angewiesen sind, weil sie sich halt nebenbei mit was verdienen, ne? Mhm. Und das brauchen. Aber es gibt auch sehr viel Missbrauch, was das angeht. Ne? Da haben so viele... Also so Scheinfirmen, die Dinge aufgekauft, um die aus dem Ausland zu betreiben, diese einzelnen kleinen Privathäuser, wo sie dann Leute unterbringen, ne?
Ja, es ist aber auch, oder sehr viele Privatvermittler. In Japan gibt es mittlerweile genau das Gleiche, was übrigens ja auch in Deutschland gang und gäbe, vor allem in Berlin und so weiter ist. Hm. Da gibt es dann mal eben schnell eine Eigenbedarfskündigung. Der Mieter wird rausgedrängt und dann wird das Ding zu einer Ferienwohnung, weil das einfach mehr Geld bringt.
Hm. Ja.
Das ist in Japan halt auch so. Und auch in Japan fehlt es definitiv an günstigen Wohnungen. Ja, und das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen schwieriger. Allerdings gibt es halt auch das Problem, dass auf einmal eine Ferienwohnung mitten in einem ruhigen Wohngebiet drin ist und Touristen haben manchmal leider den Hang, sich ein bisschen daneben zu benehmen. Das ist ja, ich glaube, wir hatten ja, doch hatten wir über den Fall in Tokio berichtet?
Oh, du.
Ich glaube ja, wenn ich mich irre. Mitten in einem ruhigen Wohngebiet wurde auf einmal eine Ferienwohnung aufgemacht und das führte dazu, dass das nicht mehr ruhig war.
Ja, ich glaube, das ist eine Weile her, aber ich glaube, da haben wir drüber geredet. Ja.
Und das ist halt da eben auch immer wieder ein Problem gewesen und das fanden halt die Einwohner langsam nicht mehr witzig. So, und dass man jetzt aussteigt, bedeutet halt, ja, das war's dann erstmal mit dem Pakus in der Stadt.
Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr erlaubt sind, oder? Das heißt nur, dass die Förderung wegfällt.
Genau, die Förderung fällt weg und man muss halt eben dann in den sauren Apfel beißen. Dadurch werden sie allerdings auch nicht mehr ganz so lukrativ, weil sie dann unter den normalen Bedingungen betrieben werden müssen und die sind verdammt streng kontrolliert.
Ja, ja, also das wird auf jeden Fall die Anzahl von den Dingern zurückfahren. Das wird, ja.
Definitiv. Ja. So, dann, wir haben ja schon gesagt, es hat ein bisschen geregnet in Japan. Ein bisschen doll geregnet tatsächlich. Und jetzt hat man sich in Japan dazu entschlossen, dass man bis 2030 in allen 47 Präfekturen sogenannte Katastrophen-Zwischenhilfsorganisationen einrichtet.
Oh, also, okay.
Es geht darum, spezielle Fachkräfte, Hilfskräfte oder wie man das nennen mag, zu betreuen und zwar also wirklich Spezialisten, die halt freiwillig als Helfer hingehen, aber wo die Koordinierung ein bisschen fehlt. Das hat man beim Noto-Erdbeben erlebt. Da sind sehr viele Fachkräfte hingekommen und ja, das Problem war, es gab halt keine wirkliche Koordination. Also die wurden halt nicht in speziellen Bereichen eingesetzt, sondern eben allgemein eingesetzt. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, jetzt mal doof gesagt. Und deswegen möchte man jetzt halt eben so eine Zwischenhilfsorganisation schaffen, die sich im Katastrophenfall dann nur um die Koordinierung dieser Menschen kümmert.
Also okay, also dann die Hilfswerke, die Feuerwehr, die privaten Helfer und sonstigen Krame, dass die alle sich an die wenden, wenn eine Katastrophe passiert und die verteilt die dann?
Jein, es geht dann eher darum, dass also Sozialverbände sind in der Regel dafür zuständig, spontane Helfer zu koordinieren. Und es geht darum, dass halt eben Menschen mit besonderen Qualifikationen, also zum Beispiel im Bereich der Trümmerbeseitigung, Infrastrukturwiederherstellung oder auch so Betreuung besonders schutzbedürftiger Menschen, die halt speziell darin auch geschult sind, dass die halt besser koordiniert werden.
Ah, okay. Also es geht nicht unbedingt um die Soforthilfe, sondern um die, wie man danach damit umgeht.
Richtig, klar, genau.
Dann haben ja eine Menge Leute bestimmt bei Erdbeben verlieren ihre Wohnung oder sie dürfen nicht in ihre Wohnung zurückkehren, bevor Entwarnung kommt, ne?
Und die müssen ja alle irgendwie untergebracht werden. Es geht auch darum, eine klare Aufteilung zu schaffen, weil das ist halt, oder lief beim Noto-Erdbeben auch unglaublich chaotisch. Da wurden dann teilweise Städte von Hilfskräften überrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat natürlich die lokalen Verwaltungen in dem Moment gnadenlos überfordert, was man gerade in dem Moment auch nicht gebrauchen kann. Und das soll damit ebenfalls verhindert werden.
Okay. Das ist natürlich eine große Aufgabe, weil Kommunikation und Koordination sind eine schwere Sache in den besten Fällen, ne?
Ja.
Oh ja.
Aber es ist trotz allem eine gute Idee.
Es ist eine gute Idee. Ich frage mich, wie sie es machen wollen. Weil Katastrophenschutz in Japan funktioniert für die Japaner oft halbwegs gut. Beziehungsweise die haben ja auch regelmäßig immer wieder Übungen und die viele einzelne Präfekturen haben ihre Pläne für sowas. Aber digital funktioniert es manchmal nicht so gut und besonders für Ausländer funktioniert es nicht gut. Ne? Kann kaum ein Schwein dann verstehen, was überhaupt los ist, wenn es Warnmeldungen gibt für Tsunamis oder sowas.
Ja, das haben tatsächlich die letzte große Katastrophenmeldung, hat es ja wieder gezeigt, dass eben die bei Touristen dann zum Beispiel gar nicht wirklich angekommen ist.
Ja, jetzt haben sie die Gelegenheit, das Problem da zu lösen. Ich denke mal, da könnte man auch was machen mit den neuen Koordinationsstätten. Ne?
Sollte man eigentlich.
Ja.
So, und dann haben wir noch einen Drogenfund, und zwar den größten in der Geschichte des Landes. Tatsächlich hat die Polizei bei einer Zufallskontrolle, kann man fast sagen, ganz schön viel Betäubungsmittel gefunden im Marktwert von 5,2 Milliarden Yen, also ca. 30 Millionen Euro. Das war sehr viel. Das waren, wie viel waren das? Zwei Container voll? Nee, ein Container voll. Also ein Seekontainer voll. Die Dinger sind ja nicht gerade klein. War halt anscheinend auch nicht so gut versteckt. Und dementsprechend hat man auch gleichzeitig drei Vietnamesen festgenommen.
Ja, das ist fast schon skurril. Ne?
Ja, vor allem, weil es halt über eine Tonne ist.
Eine Tonne Zeugs. Ich frage mich, wie sie sich gedacht haben, dass sie das unbemerkt in ganz Japan verteilen und verkaufen wollen. Ne?
Versuch macht klug, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, der Markt in Japan ist da. Ne? Also der Drogenkonsum nimmt ja zu, vor allem bei jungen Menschen. Aber ja gut, wie sie sich das jetzt gedacht haben, das so reinzuschmuggeln, da kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. muss man nicht verstehen, aber gut, sie haben es halt versucht. Ja, sie wurden jedenfalls rausgefischt, weil das ging halt in die Hose und dementsprechend hat man jetzt halt den größten Drogenfund in der Geschichte des Landes.
Ja, ich meine, man kann sich drüber streiten über Cannabis und die Gefahr, die davon ausgeht, aber ist eindeutig da, dass wenn du über eine Tonne reinschmuggelst ins Land, um es zu verscherbeln, dass du nicht das Wohl der von Leuten im Sinn hast, sondern eher deine eigene Geldtasche, egal was kommt, ne?
Naja, ich meine, Japan verfolgt eine Null-Toleranz-Politik. Also, dass da es nur ums Geld geht, ist irgendwo logisch.
Ja. Meine Güte, da hat jemand echt gedacht, er könnte damit hier sich reich werden. Echt wirklich, 30 Millionen Euro an Wert, das ist ein, wow, das ist ein Brocken.
Ja, definitiv. Und naja, das wird noch andere Konsequenzen haben, weil irgendwo werden sie es auch gekauft haben müssen.
Ja.
Dementsprechend guter Fang, vor allen Dingen gut, dass es halt vom Markt weg ist, denn es ist ja nicht selten, dass das Zeug ziemlich gepanscht wird nachher, so gemischt mit allem möglichen Blödsinn. Ungefährlich ist das bekanntlich nicht.
Ja, aber wenn du so gigantische Mengen rumtransportierst auf einmal, dann kann das nur irgendwie eine ziemlich große Organisation sein. Das hat nicht irgend so ein Fuzzi, der sein Zeugs im Garten anbaut und sich mit anderen Leuten zusammentut, hier einen Teil davon gemacht. Das ist bestimmt irgendeine gigantische
Profitbrechung. Das ist alles aus meinem Garten.
Ich frage mich echt, wo die da herkommen.
Tja, das ist die große Preisfrage. Da gab es leider keine Informationen zu.
Okay.
Aber gut, das wird bestimmt irgendwann noch rauskommen. So, kommen wir nochmal zum Tourismus, denn eigentlich hat ja in Japan der Duty-Free-Verkauf extrem floriert, vor allen Dingen Luxussachen und so weiter, die waren ja bei Chinesen insbesondere sehr beliebt, Die haben ja die Kaufhäuser wirklich lange, lange Zeit die Türen eingerannt. Es gab ja dann auch Probleme mit Babynahrung und so weiter, weil die einfach restlos ausverkauft war. Nur jetzt ist halt der Tourismusrekord da und es wird ja auch immer noch immer mehr Geld ausgegeben. Aber die Kaufhäuser melden jetzt, der steuerfreie Verkauf an ausländische Touristen sackt hier komplett ein.
Okay.
Und zwar rund 40% unter Vorjahreswert bisher. Und das ist seltsam, weil auch, gut, ich meine, der Yen wird ein bisschen stärker mittlerweile. Das merkt man natürlich dann auch, wenn man in Japan ist, logisch. Aber das ist nicht der einzige Grund. Tatsächlich ist es auch so, dass immer mehr Menschen eher zu kulturellen Sachen greifen, anstelle halt in die Kaufhäuser zu rennen. Mit einer einzigen Ausnahme, Anime-Fans.
Ja, klar.
Dementsprechend, tatsächlich ohne Witz, dementsprechend stellen sich auch immer mehr Kaufhäuser um und gehen halt auf die Anime-Schiene.
Ja, soll so ich mache, ist mir recht. Ich kaufe gern Anime-Zeugs.
Ja.
Du, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die strengeren Regeln und der etwas stärkere Yen wirklich 40% Einbruch verursacht haben. Also das ist, glaube ich, wirklich, dass die Leute da müde sind oder die Schnauze voll haben oder sich ausgekauft haben.
Sind halt übersättigt, haben halt mittlerweile auch ein größeres Angebot auf ihren eigenen Märkten. Das ist halt so das Gesamtpaket halt. Ne?
Ja, das war so im Endeffekt nur eine kleine Blase, die eine Weile gehalten hat und jetzt ist sie wieder geplatzt.
Könnte tatsächlich sein. Hinzu kommt, Kaufhäuser sind auch nicht mehr unbedingt gerade das beliebteste der Welt.
Nee, die haben es schwer.
Ja.
Wirklich schwer haben die es. Ist sowieso sehr seltsam. Die ganze Kultur scheint sich da gewandert zu haben, weil Kaufhäuser sind im Rückgang und im Verschwinden in Amerika, in Deutschland, in Japan, überall irgendwie, ne?
Ja, das kann ich aber auch verstehen, weil, also wir haben jetzt hier ein Kaufhaus direkt hier auf der Ecke, so ein, ich glaube, Galeria war das. Es ist einfach stinkend langweilig. Da klappere ich doch lieber ein paar kleine Läden ab, das macht viel mehr Spaß.
Na, also, wenn du sie hast, ne?
Ja, gut, wenn du sie hast, aber du hast eher kleine Läden als ein ganzes Kaufhaus.
Ja, schon.
Naja, aber in Japan merkt man halt eben, dass Touristen immer mehr in Richtung kulturelle Errungenschaften gehen oder Einkäufe gehen und dann lieber Geld für Kulturgüter zum Beispiel ausgeben. Natürlich Hotel, da pumpen sie auch immer mehr Geld rein. Und Essen. Wer hätte das gedacht?
Feines Essen.
Ja, Essen ist immer fein. Ne, da haben wir doch nicht, da haben wir doch auch eine News. Und es gibt nämlich einen neuen Trend in Japan. Ihr kennt doch alle Ramen, ne?
Ja, ich denke mal,
das. Wer kennt die Nudelsuppe nicht? Jetzt sagen wir mal ehrlich.
Das ist bekannt wie ein bunter Hund. Also
richtig. Und wenn ihr an Ramen denkt, was habt ihr da im Kopf?
Ja, die Nudeln und meistens auch noch Fleisch und dieser Fischkuchen, dieser Naruto, ne?
Und natürlich das Ei.
Und natürlich Grünzeugs auch oben drauf.
Ja, genau,
das Grünzeugs alles drauf, ne?
Richtig, aber in Japan gibt es mittlerweile den Trend zu Zero-Topping-Ramen. Also Ramen ohne alles, nur mit Nudeln, vielleicht ein Klacks Grünzeug, aber vor allen Dingen Suppe.
Ja, okay, das hört sich für mich ein bisschen arg minimalistisch an, aber
reduziert auf das Grundsätzliche, also Wesentliche, ne?
Ja, okay, ich meine, es gibt auch andere Nudelsuppen oder Nudelgerichte, die du so minimalistisch isst, wie Udon, ne? Da machst du auch nur ein kleines bisschen Brühe drüber. Und ein bisschen, wie heißt es nochmal, dieser Ingwer eingelegter und fertig. Mhm. Tschüss, ja. Ess es. Ne?
Ja, das kommt auch noch dazu. Nee, aber es ist halt sehr interessant, weil das halt eben tatsächlich ein Trend ist, der sich gerade durchsetzt und immer beliebter wird. Also zum einen natürlich aus Kostengründen, das ist klar, weil die Dinger kosten logischerweise um einiges weniger. Aber auch Schnellesser, die einfach nur mal eben schnell ins Restaurant rennen, ihre Pause da verbringen und dann zack und bumm und weg.
Also das ist die Restaurant-Variante von der 5-Minuten-Terrine.
Ja, so kann man das auch sagen. Das ist eine gute Beschreibung, richtig.
Ja, ich meine, das ist ja auch in Japan beliebt. Die haben ja auch ihre Papierbecherchen. Ne,
mit naja gut, sagen wir mal ehrlich, das ist auch hier bei uns extrem beliebt, das Zeug.
Ich meine, ich weiß, dass du es überall an jeder Ecke kaufen kannst in den Supermärkten, aber ich sehe nie irgendjemanden sowas essen. Ich weiß nicht.
Vielleicht ist man, weil man hier gewöhnt ist, zu Hause zu. Ja, das will ich eigentlich nicht.
Keine Ahnung. Du, vielleicht liegt es daran, dass ich hier in der Pampa wohne, aber ich habe eine Weile lang diesen Jugendkeller bei uns, diesen Jugendtreff, das war so ein Café, da gearbeitet und betreut, und die haben nie sowas als Snack sich reingezogen. Niemals!
Aber war das nicht mal eine lange Zeit ein Trend, dass man diese Fertigrahmen-Gedöns da, also die Trockenrahmen, dass man die immer so geknabbert hat?
Oh ja, da war irgendwas. Aber du, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bei uns gesehen hätte.
Also ich bin ehrlich, ich lutsche lieber eine Zahnpastatube leer, als das Zeug so zu futtern. Uah.
Ich meine, das sind nur Nudeln, ne?
Ja, trotzdem, nee, danke. Aber es ist halt trotzdem sehr interessant, denn es sind so zwei Ströme. In Japan selbst isst man halt wahnsinnig gerne jetzt mittlerweile dieses Zero-Topping-Rahmen. Also ja. Klar, es ist jetzt noch nicht so weit verbreitet, das ist logisch, es breitet sich ja gerade aus. Gibt auch erst spezielle, darauf spezialisierte Restaurants. Auf der anderen Seite ist aber auch die 1.000-Yen-Grenze bei Rahmen gefallen. Also die 1.000-Yen-Grenze ist es so die psychologische Obergrenze für eine Schüssel der Nudelsuppe. Ja, so, ja. Und die ist mittlerweile, ja, im Prinzip weg. Das heißt, die Leute geben auch gerne mehr Geld aus, aber vor allen Dingen halt Touristen.
Ja, klar. Du, wenn ich Rahmen essen gehe, dann möchte ich aber auch einen Berg von Zeugs in meiner Schüssel haben. Danke sehr.
Ja, Geschmackssache, ne?
Ja.
Ich gehe gar nicht Rahmen essen, weil ich kriege einfach nicht vegan. Verdammt.
Ja, das ist halt, man kann das machen, aber ja. Generell traditionell ist es nicht, also die Brühe ist das Problem. Du kriegst ohne Probleme einen Rahmen, wo du halt kein Fleisch drin hast, aber es gibt keine vegane Brühe. Also,
schade eigentlich.
Nicht standardmäßig.
Nee, ist aber tatsächlich wirklich sehr schade.
Ja.
Muss ich sagen. Also man kann sie auch vegan kochen, ohne Probleme. Kombutashi, nee. Nicht Kombutashi, wie heißt es? Ach ja, ich und Namen, ich hab's wieder. Nee, aber es gibt zumindest vegane Alternativen. Ich habe hier auch einige liegen, ich könnte ohne Probleme einen Rahmen kochen, aber boah, ist ja, das klar. Dauert einfach zu lange.
Ah, du musst es nicht so kompliziert machen. Es gibt auch gescheite, fertige Gemüsebrühe und dann machst du einfach Pilze und Gemüse rein und ne.
Lass mir doch mal wenigstens ein bisschen meinen Anspruch so zu tun, als könnte ich kochen, danke. Oh Mann, das war gemein. Nee, tatsächlich bin ich sehr schlecht in japanischen Sachen kochen. Deutsche Sachen kriege ich hin. Aber japanische, da habe ich hier und da echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten.
Ey, eine Frage der Übung.
Ja, irgendwann schaffe ich es auch mal, Onigiri richtig zu formen. Verdammt nochmal. Also ohne Form.
Das ist schwerer als Nudelsuppe machen, sage ich dir.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber gut. Dafür kriege ich zumindest ein Sushi gerollt. Ist ja auch schon mal was. Thema Kindererziehung. In Japan ist es ja so, dass durch den Fachkräftemangel man natürlich sehr stark darauf setzt, dass jetzt auch Frauen arbeiten gehen. Da gibt es so ein klitzekleines Problem. Man hat, wenn ein Kind betreut werden muss, irgendwie so ein bisschen Probleme, vorsichtig ausgedrückt. Ja. Denn Plätze in Kindergarten und so weiter sind genug da. Ja, bloß nicht Personal.
Das ist der Wahnsinn, ne?
Ja, wenn man das jetzt mal mit Deutschland vergleicht, so Deutschland fehlt es einfach schlicht an allem. Da fehlt es an Plätzen und an Personal. Gut, in Japan hat man aber wirklich zumindest die Plätze ausgebaut. Hut ab, da muss man den lassen. Man hat halt das Personal vergessen.
Okay, dazu muss man auch dran denken, dass die Kinderzahlen heftig gefallen sind in Japan in den letzten, eigentlich, wie lange? Immer schon? Nein, nicht immer schon, aber seit Jahrzehnten.
In den letzten, in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall.
Ja. Und es müssen nicht unbedingt so viele Plätze ausgebaut werden, um genug zu haben für die heutigen Kinderzahlen.
Aber
dass der Personalmangel schneller gestiegen ist, also schneller das Personal weggefallen ist als die Kinder, also das ist schon hart.
Es hat zwei Gründe. Zum einen hat man ja vor 3 Jahren, wenn ich mich gerade nicht irre, eine Offensive gestartet, dass halt eben jeder einen Kinderplatz kriegen soll, also ein Kindergartenplatz.
Ja, ja.
Ist ja auch tatsächlich eine gute Sache.
Ja.
Man hat auch die Anmeldung vereinfacht und so weiter und so fort. Also wirklich richtig gut gemacht. Was man halt wirklich dabei nicht gemacht hat, ist halt sich ums Personal zu kümmern. Also man hat die Plätze politisch schon mit Absicht geschaffen, um eben zu sagen, ja, Plätze sind da, Leute, ihr könnt Kinder kriegen, alles gar kein Problem. Hat dann aber eben dieses kleine Detail daran vergessen.
Ja, haben die sich gedacht, das regelt sich schon von selbst? Ne?
Ich glaube, die haben gar nicht gedacht, das ist das blöde Problem.
Du, ich manchmal denke ich mir auch so, die glauben da wie eine Religion dran, dass der Markt sich selber regelt. Auch wenn Arbeitsstellen da sind, dann werden die Leute auch arbeiten wollen. Ne?
Naja, ich glaube, das ist bei Politikern momentan normal, habe ich so das Gefühl. Weil hier heißt es ja auch, wenn ich Bürgergeld blase und blub und dann arbeiten gehen. Also erstmal sind sehr viele Aufstocker. Und zum anderen, ja, das erklärt man eine alleinerziehende Mutter, weil wo soll sie denn hin mit dem Kind, wenn sie keine anderen Möglichkeiten hat? Einen Kindergartenplatz wirst du so schnell nicht finden. Das ist hier echt ein Spießrutenlauf. Ja, du, und das war in Japan lange Zeit auch so tatsächlich, ja. Und hat sich dann halt eben verbessert, weil eben politisch eingegriffen worden ist. Ja, aber es bleibt halt eben mehrere Probleme. Also zum einen gab es ja jetzt in letzter Zeit ganz viele, na, ich will sie jetzt nicht Skandale nennen, aber sagen wir mal Vorfälle, dass halt herausgekommen ist, oh, warte mal, du bist da schon aufgefallen im Umgang mit Kindern. Da hat man ja jetzt auch Sicherheitsmechanismen eingebaut, Gott sei Dank. Hat aber natürlich logischerweise das Personal auch ein bisschen gekürzt. Und dann ist noch das Problem mit der Bezahlung. Die ist nämlich in dem Bereich nicht unbedingt gerade gut. Und wenn man bedenkt, jetzt nehmen wir mal wieder Tokio. Tokio ist schweineteuer. Das heißt aber nicht, dass du überall auch ein höheres Gehalt bekommst.
Ja, das so, ist... Ja,
dritter Punkt. Durch den Fachkräftemangel, der ist ja wirklich überall, ist eine Marktverschiebung entstanden. Also vorher war es halt so, ich bewerbe mich und dann bete ich, dass ich angenommen werde. Mittlerweile ist es so, ich bewerbe mich, juhu, ich werde angenommen, ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich hingehe.
Ja, und dann gehen die Leute da natürlich hin, wo es am praktischsten für sie ist. Und das ist nicht unbedingt der Ort, wo wirklich Leute gebraucht werden immer, ne?
Richtig. Ja. Das ist es eben. Viele bevorzugen einfach einen normalen Bürojob, kann man auch irgendwo nachvollziehen. So, weil Geld muss verdient werden. Ja. Ja, und dann macht sich das halt so dementsprechend bemerkbar.
Ja, die Entwicklung der Welt ist einfach denen davongerannt, ne? Da hat die Vorbereitung gefehlt und jetzt kommen sie nicht hinterher. Ne?
Ja, es ist so ein Problem mit, erstens, es sind fast alles nur Männer, die tun sich hier mal ein bisschen schwer mit Denken. Und zum anderen, also zumindest denke in dem Bereich wohlgemerkt, zum anderen ist halt einfach das Problem, man wollte eine schnelle Lösung haben. Ist ja eigentlich auch eine gute Idee, aber man sollte ein Problem vielleicht auch vollumfänglich behandeln und nicht einfach nur so, ich guck mal, wie es werden kann.
Ja, da kriegt man das Gefühl, dass es nur für die Optik wieder gemacht haben, weißt du? Ja, es sind Wahlversprechen, wir müssen halt irgendwie so tun, als würden wir was machen, ne?
Richtig, es muss halt was gemacht werden.
Ja.
So, dazu passt auch ganz gut, dass mittlerweile tatsächlich die Zahl der Arbeitnehmer, die gleichzeitig Angehörige oder Kinder betreuen müssen, bis 2035 höchstwahrscheinlich auf 12,85 Millionen Menschen steigen wird. Und das geht aus einer Umfrage des Personal Research Instituts hervor. Das ist gar nicht gut, denn das ist im Vergleich zu 2022 ein Anstieg von 9,7%. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, weil immer mehr Menschen eben Beruf und familiäre Aufgaben irgendwie unter einen Hut kriegen können. Das ist eine wahnsinnige Belastung.
Ja, die ist eigentlich zu groß, die Belastung. Das wird sich sehr negativ auswirken auf die Gesellschaft. Ne?
Richtig.
Wird auch mehr Leute sehen, die man vielleicht bei ihren Verwandten oder bei anderen Leuten sehen, wie die sich abplackern und sich dann sagen, nee, ich will keine Kinder, nie im Leben.
Ne? Ja gut, ich meine, dass man keine Kinder will, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich in Japan, weil teuer und man will keine Hausfrau sein und so weiter und so fort, alles durchaus verständliche Gründe. Mhm. Aber das Problem ist halt eben auch, dass der Pflegemangel, also der Pflegekräftemangel, natürlich dazu führt, dass irgendwo zumindest die Angehörigen, die man pflegen muss, geparkt werden müssen. Und das ist dann in Japan eigentlich üblich. Erst kümmert sich die Familie, dann kümmert sich der Rest. Ja, und das ist halt auch gang und gäbe. Und dazu kommt ja, dass die Babyboomer-Generation jetzt so weit ist, in Rente zu gehen. Und das sind verdammt viele ältere Herrschaften. Und viele davon müssen dann irgendwann auch gepflegt werden. Und das wird dann halt eben auf die Familie umgelagert, weil, ja, wie gesagt, Pflegekräfte, da fehlt's ein bisschen.
Ja. Oi. Weißt du, ich habe da wirklich unschöne Sachen gehört, zum Beispiel aus Südkorea. Da gibt es einen traurigen Trend, dass es viele ältere Leute gibt, die sich das Leben nehmen, weil sie nicht mehr ihren Familien zur Last fallen wollen.
Ja, tatsächlich. Ja. Das ist in Südkorea ein ganz, ganz schlimmer Trend.
Und ich weiß, dass die, wie heißt es nochmal, also die Mentalität zwischen Südkorea und Japan in der Hinsicht nicht so weit auseinander geht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es in Japan wir davon hören.
Also ich sag mal so, wir schreiben nicht drüber, weil wir grundsätzlich sagen, okay, wir möchten nicht immer nur so eine Mord-und-Totschlag-News bringen.
Ja.
Aber im Prinzip hast du jede Woche immer mehr Nachrichten in der Hinsicht, dass eine Tochter ihre Mutter oder ihren Vater umgebracht hat oder hat eben der Sohn, weil sie mit der Pflege gnadenlos überfordert war. Dazu kommt auch, Pflegeeinrichtungen sind auch schweineteuer geworden. Die Preise steigen ja in Japan auch an. Und das können sich viele halt auch nicht leisten. So, wenn man jetzt Japan kennt, weiß, ein Beruf auszuüben in Japan ist nicht unbedingt gerade das Einfachste der Welt, weil da ist auch eine besondere Mentalität. Das ist eine unglaubliche Belastung.
Ja, also auf jeden Fall, es funktioniert nicht, wenn man alleine ist.
Richtig.
Es geht nur mit der Gemeinschaft. Das ist ein Problem, das man auf keinen Fall einfach so jonglieren kann. Da muss die Gemeinschaft einspringen. Und ich weiß nicht, ob das von der Regierung irgendwie so geleitet werden kann in die Richtung. Ich glaube, das muss organisch passieren. Das muss einfach so spontan, die Gemeinschaften müssen sich selber organisieren.
Ja, das Problem ist aber halt auch, dass mittlerweile ja Pflegekräfte im ganzen Land wirklich Alarm schlagen. Und ich sag das nicht so, sie schlagen wirklich Alarm, weil sie halt eben davor warnen, dass der Bereich bald zusammenbrechen wird. Weil die Bezahlung ist halt schlecht, viele wollen da halt nicht dran arbeiten. Dann ist man auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, da kommen aber auch nicht so viele, wie man bräuchte. Dafür steigt aber die Zahl der älteren Menschen natürlich immer mehr an. Und also summa summarum gar nicht gut.
Du, ich bin mir fast sicher, dass wenn der Druck stark genug ist, dass sich automatisch eine Lösung herausarbeitet. Ich glaube nicht, dass wir das zuerst von der Regierung sehen, eine Lösung. Ich glaube, wir merken werden in der Bevölkerung. Die werden irgendein System sich zusammenbasteln, ne?
Würde
wo dann
mich tatsächlich,
irgendwie Nachbarn sich helfen oder sonst was.
Ja, würde mich tatsächlich ein bisschen wundern, wenn ich ehrlich bin. Also ja, ich glaube auch, da wird eher Privatinitiative kommen.
Ja.
Na, aber es sind schon heftige Zahlen. So, jetzt machen wir noch eine blöde News, dann haben wir gleich noch eine ganz kurze, wirklich tolle News für euch. Ihr kennt doch bestimmt alles das Buy Now, Pay Later Angebot, richtig?
Ich meine, wer kennt's nicht, ist überall.
Ist die Pest vorm Herrn.
Es ist auch eine riesengroße Marktlücke gewesen vor einer Weile, besonders im digitalen Bereich, ne, dass du Anbieter hast, die dir sagen, oh ja, wir... Sie können das hier auf Rechnung bestellen, Sie müssen es nur später bezahlen. So wie die Klarna oder sowas, wie die hießen.
Oh ja, Klarna ist, glaube ich, mittlerweile einer der Hauptgläubiger in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. In Japan ist es halt auch ein wahnsinnig beliebtes Angebot mittlerweile. Also sehr, sehr viele, vor allen Dingen ältere und natürlich jüngere Menschen nehmen das unglaublich gerne in Anspruch. Das Problem ist bloß, die Angebote sind relativ dubios, weil die sind zum Beispiel mit Abo-Modellen, die man ganz schwer kündigen kann, verbunden. Und dementsprechend häufen sich momentan wirklich die Beschwerden über solche Angebote. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da gibt's, also das ist nicht alles nur Sonnenseite. Von Anfang an war eigentlich die Idee ganz gut, ne? Also es einfacher zu machen, für die Leute einzukaufen, beziehungsweise reibungsloser, sorgt normalerweise dafür, dass die Leute eher bereit sind, was einzukaufen. Ne? Wenn du nicht irgendwo bei einem Online-Shop was holen musst und dann heißt es, ja, sie brauchen das und das, sie brauchen das und das, sie müssen ein Konto haben und bla, viel mehr, sonst können sie gar nicht hier einkaufen, dann haben die Leute auch gar keinen Bock drauf. Ne?
Nein, also Problem ist halt, dass der Markt komplett unreguliert ist, auch in Japan übrigens. Also es gibt kleine Einschränkungen, aber im Prinzip ist das völliger Wildwuchs da. Und das lockt natürlich, wer hätte es gedacht, erstens dubiose Anbieter. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, du bist mit einer Firma auf dem Markt, der nicht so richtig reguliert wird. Was macht man da? Man nutzt es aus.
Ja.
Zweites Problem ist, dass das halt eben auch Abo-Modell-Anbieter für sich entdeckt haben. Sagen, ja, ist doch kein Problem. Die kriegen hier das Gesichtscreme-Abo, bezahlen das einfach später. Sie können das natürlich auch jederzeit kündigen. Und ab da wird es dann schwierig, weil kündigen, das ist ja nicht mehr so einfach. Und schwupps wird man dann sein Leben lang mit Gesichtscreme voll bombardiert.
Gute Güte.
Ja. Also es ist eigentlich genauso gefährlich wie diese 0%-Finanzierung. Weil wenn sich irgendjemand mal die Mühe macht und diese 0%-Finanzierung mal nachrechnet, also speziell die Kosten, die sonst entstehen, merkt man, oh verdammt, ich zahle ja auf einmal das Doppelte.
Ja, besonders beim Kündigungsschutz hat die ganze Welt Rückschritte gemacht in den letzten Jahren. Es ist echt ein Müll. Da gehört digital heftig durchgegriffen, aber von jedem Land. Gott sei Dank haben auch viele Länder dazu Pläne, da durchzugreifen. Nur... wie? Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wie es dann passieren soll.
Naja, warten wir mal ab.
Ja.
So, bevor wir jetzt zur tollen News kommen, die finde ich übrigens gleich wahnsinnig klasse, ganz kurz, nur eben dazwischen, ihr kennt ja bestimmt das Sommercaching, oder?
Das, du meinst die Meisterschaft, ja, von der Oberschule im von Baseball. Oberschule,
genau.
Also landesweite Meisterschaft.
Ja. Und tatsächlich ist zum allerersten Mal eine Schule in diesem Jahr von dieser Meisterschaft zurückgetreten. Und zwar aus dem Grund, weil sich herausgestellt hat, dass es da ganz, 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 ganz schwere Mobbing-Vorwürfe gibt in ihrem Baseballteam. Und also das Ganze ist schon weit vor dem Turnier passiert. Aber das kam dann auf einmal an die Öffentlichkeit, weil die Schule hat es natürlich lieber unter den Tisch gekehrt. Und das hat richtig heftig in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, dass die Schule sich tatsächlich gezwungen gesehen hat, ja gut, wir ziehen uns dann mal zurück. Das ist noch nie passiert. Und wer das Koshin kennt, es ist eines der bekanntesten Sportereignisse in Japan. Das ist wie die Bundesligameisterschaft. Ich gucke keinen Fußball, deswegen sorry, wenn ich jetzt einen komischen Vergleich mache. Aber so, ich glaube, damit kann man es vergleichen.
Ja, ich meine, es ist für den Schulsport so ein bisschen was wie der Super Bowl. Ne, für das Football ist in Amerika. Super Bowl.
Stimmt, passt besser.
Es ist eine Riesensache.
Ja. Und also es zieht landesweit wirklich Millionen Zuschauer von dem Fernseher.
Ja.
Und gilt halt auch für viele junge Spieler als absoluter Höhepunkt in ihrer Schulzeit.
Ja, das ist besonders schlimm für all die anderen in diesem Team, weil um allein in die Koshien zu kommen, musst du schon mal eine riesen Odyssee zurücklegen und viele Leute besiegen. Ne? Da gibt es mehrere Vorturniere für unterschiedliche Bereiche und alles. Ne? Und
also ich sag mal so, die drei Mobber sind wahrscheinlich nicht mehr die beliebtesten auf der Schule.
Nee, meine Güte. Hey.
Ja. Aber da sieht man, es bringt nichts, was unterm Tisch zu kehren. So, und jetzt kommen wir zu einer News, die finde ich absolut genial. Um eben Touristen anzuziehen, denken sich japanische Städte ja einiges aus. Ne, ist ja klar. Darunter auch die Stadt Nikko tatsächlich. Die hat sich etwas richtig Cooles ausgedacht, denn die sagt, naja, irgendwie müssen ja mal Gastgeberinnen, also sprich sogenannte Okamis, also Leiterin eines japanischen Gasthauses, irgendwie auch mal mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich meine, sie sind Gastgeber, also kann man auch mal nett quatschen. Um das zu animieren, hat man jetzt ein Sammelkartenset herausgebracht mit Porträts von Okamis. Und die sollen dazu führen, dass die Menschen, also die Touristen und die Okamis, ins Gespräch kommen.
Also das ist lustig, aber auch teilweise fast schon ein bisschen geschmacklos, ne?
Naja, ich meine, sie machen es ja freiwillig mit, ne?
Okay, dann ist ja gut.
Gemerkt, es sind keine realen Fotos, es sind Porträts. Das einzige reale Foto ist auf der Rückseite, und zwar das Hauptmenü.
Ja, gut, okay. Nee, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, dass es einfach nur so Porträts sind, also gezeichnete. Ja. Also,
gezeichnete Porträts vor allen Dingen.
Also wenn du dann die Fotos von den Gastgeberinnen sammeln würdest, dann würde mich auch so ein kleines psychobisch.
Das wäre tatsächlich ein bisschen seltsam, aber nee. Hier sind es halt in Porträts mit verschiedenen Informationen drauf. Und das soll halt eben dazu führen, dass man sich da mal auch unterhält. Weil man kennt das ja, man ist so in einem Örtchen, da will man dann nicht so auffallen und so weiter. Und genau das möchte man damit umgehen. Hinzu kommt, dass natürlich Sammelobjekte in Japan wahnsinnig beliebt sind. Und das soll natürlich auch den allgemeinen Tourismus ein bisschen fördern, was wahrscheinlich auch funktionieren wird.
Ja, ich stelle mir vor, dass es aber auch ein bisschen problematisch sein kann, weil du bürdest ja hier das den Gastgeberinnen auf. Ne? Sie werden sozusagen so ein bisschen zu Idolen gemacht.
Ja, sie machen es aber freiwillig.
Sie machen es freiwillig.
Das ist tatsächlich vom Okami-Verband organisiert worden. Und die Damen wurden vorher gefragt, ob sie das halt auch möchten. Ich meine, klar, ist ja auch gleichzeitig Werbung, logisch, ne?
Ja.
Und dementsprechend gibt es jetzt erstmal 22 Karten. Das ist die erste Ausgabe von insgesamt 55 Mitgliedern. Und die haben halt auch das Projekt gemeinsam mit dem örtlichen Tourismusverband entwickelt. Und dementsprechend bestimmt. Also ich bin ja gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich finde die Aktion total cool.
Ich sag dir, was passiert. Es wird sofort ein Beliebtheitswettbewerb wird das, ne? Und es wird sich gleich herausstellen, welche die Favoriten sind, und dann kommen die Sammler her und wah.
Und dann kommt die Scalper.
Oh Gott.
Und dann liegt das Essen auf der Straße rum. Der McDonald's-Effekt.
Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das da wirklich was reißen könnte, weil auf sowas stehen die Leute, ne? Und dann wird es wahrscheinlich einige große Gewinner dabei geben, wenn ihre Gastgeberinnen da so richtig groß rauskommen.
Ja, das könnte tatsächlich passieren, aber ich finde es, wie gesagt, allgemein eine nette Idee, dass man einfach versucht, auch Gespräche mal anzukurbeln mit solchen Aktionen. Denn, naja, ich meine, ist ja auch mal spannend, was anderes kennenzulernen oder auch jemand anderen mal kennenzulernen vor allen Dingen.
Ja, guck mal, da hast du dann eine Riesenschlange vor dem Laden. Hey, ist das Essen hier so gut, fragst du? Aber nein, nein, wir wollen alle die Gastgeberin sehen. Jeder kriegt 5 Minuten Gesprächszeit.
Ich glaube, so schlimm wird es nicht werden. Dafür ist Nikko jetzt nicht unbedingt gerade die bekannteste Stadt in Japan. Ne?
Ja, okay.
Auch wenn sie den Nikko Toshoku-Schrein haben und die Kengon-Wasserfälle, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, genau, die sind auch da. Ja. Also insofern ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine schöne Aktion. Wer Japanisch kann und hinreisen möchte, sollte das vielleicht mal mit überdenken. So, und damit sind wir dann durch für heute.
Jo, durch, ja, in verschiedenster Art und Weise. Durchgebraten, durchgekocht.
Ja, wenn es gleich Pling macht, also ich warte eigentlich nur auf das Pling, dann bin ich das. Boah, ist das ätzend hier drin. Na gut, liebe Leute, dann hat uns mal wieder gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wir haben demnächst dann auch noch eine kleine Überraschung für euch, aber mehr verrate ich jetzt noch nicht, zwinker, zwinker. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, hoffentlich ein bisschen Abkühlung, soll ja hoffentlich kühler werden. Und ja, wer zu Gamescom fährt, vielleicht sehen wir uns da ja. Ansonsten, wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss.